Wir zwei waren ja neulich in Barcelona zusammen auf der Bühne.
Ja.
Und du hast erzählt, wie ihr euer Vertriebssystem aufgebaut habt. Und dann hast du mir erzählt, danach kamen so viele Leute zu dir, die da mehr drüber wissen wollten, weil im Kern hast du eigentlich erzählt, wie kann man sich selber aus dem Vertrieb rausnehmen, ohne dass es schlechter wird. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir mal heute eine Podcast-Folge ausführlicher zu dem ganzen System und du stellst es vor, wie ihr es bei euch macht. Und ich freue mich da jetzt sehr, sehr drauf.
Logical Lemon. Bei uns stehen Kundenergebnisse an erster Stelle.
Die erste Frage ist, warum sollte man denn überhaupt den Vertrieb vielleicht nicht selber machen? Mal außer, man hat keinen Bock drauf.
Also grundsätzlich ist man als Geschäftsführer ja in verschiedenen Bereichen aktiv. Also man muss dafür sorgen, dass das Unternehmen skaliert, dass man in seiner Visionärsposition das Unternehmen weiterentwickelt. Und jetzt ist es nun mal so, dass Vertrieb sehr viel Zeit einnimmt, vor allen Dingen eben Beratungsgespräche, Closing Calls etc. Man hat, wenn es gut läuft, viele Termine am Tag, die anderthalb Stunden einnehmen und dann keine Zeit mehr für irgendwas anderes in Richtung Skalierung. Und das wollen wir natürlich ändern.
Jetzt ist ja aber so, dass einige Leute gibt, die dann sagen, ja, wenn ich das nicht mehr selber mache, das kann doch eigentlich dann nicht so gut sein, weil wenn ich einen Vertriebler einstelle, der kennt doch mein Produkt nicht so gut, der kennt doch die Argumente nicht so gut. So, wie löst man dieses Problem?
Der Vertriebler muss das gar nicht wissen. Also er muss gar nicht das ganze Wissen haben, was sozusagen man als Geschäftsführer hat. Oft blockiert ist sogar Verkäufe, wenn der Verkäufer zu viel weiß über das Produkt. Und das Wichtigste daran ist ein System zu haben, was das Ganze skalierbar macht. Es wird niemanden geben, der es genauso macht wie man selbst. Gibt's nicht. Habe ich noch nie erlebt, dass jemand sagt, hey, das ist die Kopie von mir. Außer man nutzt YouTube, da kann man eine Kopie von sich erstellen. Aber ich habe noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, hey, ich habe jetzt hier in meinem Vertriebler die Kopie von mir gefunden. Das ist der eine Punkt. Also es muss gar nicht so laufen, dass die Person das eins zu eins macht wie man selbst. Sondern man selbst muss ein System schaffen, dass die Person es schafft, es gut zu machen, es gut verkaufen zu können und an den Mann bringen zu können.
Du hast gerade gesagt, dass es manchmal sogar schlecht ist, wenn der Vertriebler zu viel übers Produkt weiß?
Ja. Das Problem dabei ist, dass Mitarbeiter oft in der Position sind, dass sie zu viel erzählen wollen an den falschen Stellen. Und man kann, wenn man ein Verkaufsgespräch führt und zu viel verrät in bestimmte Richtungen, schon dafür sorgen, dass aufgrund der zu vielen Informationen die Person sagt, ich bin gesättigt, ich kann bei euch nicht mehr viel lernen oder ich setze das jetzt erstmal um, bevor ich mit euch starte. Oder dass die Person eben so viel verrät, dass die Person, die interessiert ist, letzten Endes sagt, vielleicht passt es doch nicht, weil man es dann doch nicht in der Ausführlichkeit berichtet, wie es dann notwendig wäre, wenn man diesen Punkt anbringt. Also er kann einfach super viel schieflaufen.
Also ich glaube, ich fühle mich da ein bisschen selbst ertappt, dass man will das ganze System erklären, man will im Endeffekt jede Information geben, dass der Interessent denkt, ja, okay, gut, der weiß wirklich, wovon er spricht. Aber mit jeder Information, die man gibt, kommen ja auch wieder neue Ängste dazu. Weil es kommen ja neue Einwände, die dann vielleicht sogar aufploppen, die der andere davor gar nicht gehabt hätte. Also insofern, den Punkt verstehe ich sehr, sehr gut. Klingt dann so, als könnte ein Vertriebler sogar besser im Verkauf sein, als man selbst als Inhaber. Macht ihr die Erfahrung auch?
Ja, sehr oft. Also grundsätzlich, wenn ein Vertriebler genau seine Prozesse hat, sein Framing, wie das Ganze aufgebaut sein soll, was funktioniert, was nachweislich funktioniert, verkauft er besser als ein Geschäftsführer, der zu viel weiß. Also klingt unrealistisch, weil man denkt ja immer von sich selbst, ich kriege das auf jeden Fall hin, weil ich habe das Produkt geschaffen. Aber es gibt eben diese Fallstricke. Und wenn ein Vertriebler sich einfach vollkommen auf den Job fokussiert, das Produkt verkaufen zu wollen, wo ja auch noch Eigeninteressen etc. hinzukommen, dann ist dieser Person mit dem funktionierenden Skript und nicht dem Abweichen etc. wesentlich besser als man selbst.
Okay. Finde ich einen interessanten Punkt, muss ich sagen. Können wir auch vorstellen, der Vertriebler ist ja nicht so tief im Produkt drin. Das heißt, er ist auch näher dran an dem Bewusstsein des Interessenten, weil man selber kennt ja jede Facette seines Produkts und steigt der gedanklich schon manchmal tiefer ein als der, der am Telefon ist, der im Call ist. Weil ja, der ist noch auf einer ganz anderen Bewusstseinsstufe.
Ja, ich krieg's, also was ich ja öfter mal mache bei uns, ist zu analysieren, was unsere Kunden so im Sales machen. Und eine große Erkenntnis dort ist, dass die Person, also die, die Geschäftsführung, oft ihre Rolle als Therapeut, als Coach, als Dienstleister schon im Strategiegespräch extrem einnimmt. Also einfach schon viel zu viele Tipps mitgibt, was natürlich dem Gegenüber total gefällt, weil er kriegt gerade kostenloses Wissen, was aber wirklich dafür sorgen kann, dass die Person sagt, okay, das sind Informationen, die brauchte ich, jetzt kann ich loslegen, ich brauche kein Coaching, keine Dienstleistung hinten dran.
Okay. Ja, sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Gibt es einen Punkt, ab dem man den Vertrieb dann abgeben sollte? Weil das ist natürlich nicht das allererste, was man macht, ne? Also wenn man jetzt starten würde, macht man es selber. Ab wann sagst du, macht es wirklich Sinn, das zu tun?
Ich würde sagen, ab ungefähr 10.000 Euro monatlich. Ich würde es nicht nur rein an dem Umsatz messen. Für mich ist immer wichtig, dass man das System für sich getestet hat. Also man muss als Geschäftsführer bereit sein, Dinge zurückzustecken, sich selbst an seine Skripte zu halten, diese Skripte zu validieren, die Prozesse dahinter zu fixieren. Und wenn das steht, dann kann man es abgeben. Dann kann man mit Sicherheit sagen, so wird das auch bei jedem anderen, der jetzt hier im Vertrieb anfängt, funktionieren.
Das heißt, ich fange jetzt doch, also ich arbeite vielleicht am Anfang gar nicht mit Skripten, sondern...
Das machen die meisten.
Ja, ja. Also die führen halt ein Gespräch und...
Es funktioniert ja auch, ja. Weil die Person, also mit dir, so wenn ich jetzt mit dir spreche und ich merke, du machst ein tolles Interview mit mir, dann musst du mit mir keine Strategie besprechen, wie so ein Interview aufgebaut ist, weil ich merke ja, es funktioniert. Also wenn ich mit dir spreche und du willst es mir verkaufen, ich sage ja. Wenn jetzt aber dein Mitarbeiter kommt und mir sagt so, wir machen jetzt das Interview oder ich verkaufe dir jetzt das Interview, dann will ich natürlich was dahinter haben. Ich will es verstehen. Deswegen funktioniert es bei Geschäftsführern auch gut, dass sie eine hohe Abschlussquote haben, weil man sie als Person ja auch mit einkauft und in der Regel auch schon kennt.
Okay, dann ist aber der erste Schritt, wenn ich ein Skript habe, dass ich das selbst dann, dass ich mich selbst auch dran halte,
ja,
als Inhaber, das validiere und dann gebe ich es ab. So, ja, ist die Reihenfolge.
Genau.
Okay, verstehe. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was für Kunden, für die ihr das auch dann aufstellt, wo wir gleich auch noch drauf eingehen, wie das dann so funktioniert. Was verändert sich im Business dadurch an Umsatzzahlen, an Zeitgewinnen, an was auch immer sie haben wollen?
Genau, also der Umsatz hat sich bei uns fast verdoppelt. Dadurch, dass wir das komplett abgegeben haben, weil einfach viel mehr Zeit da war, um unsere Produkte besser zu machen. Also bei uns war ja der Ablauf so ein bisschen, ich habe alle Punkte übernommen im Vertrieb und Jonathan ist immer mehr rausgegangen. Also es begann damit, dass ich Settings von Inbound Leads gemacht habe, eher die Closing Calls. Und dass es mittlerweile so ist, dass meine Vertriebsmitarbeiter die Settings machen und mich auch schon bei den Closings unterstützen. Und Jonathan ist komplett raus. Das heißt, Jonathan hat mindestens 50% seines Tages, mittlerweile wahrscheinlich 70-80% seines Tages dafür, das Produkt weiterzuentwickeln und besser zu machen. Dadurch lässt es sich im Vertrieb ja auch wesentlich einfacher verkaufen, sodass sich eben unsere Umsatzzahlen verdoppeln konnten. Das heißt, eigentlich geht alles miteinander einher. Du sparst ungefähr 70-80% deiner Zeit, um sie in dein Produkt um in die Produktentwicklung zu investieren, um dein Unternehmen skalierfähig zu machen im Fulfillment. Und auf der anderen Seite hast du einen Zugewinn an Umsatz, weil das Produkt besser ist und einfacher sich verkaufen lässt.
Okay, ich mache auf mehreren Ebenen eigentlich einen Schritt nach vorne. Ja. Ich würde sogar noch sagen, es bleibt auch mehr Zeit für Content, für Marketing, ne? Also Jonathan macht ja auch viel, viel Content, dann hat er auch mehr Zeit, jetzt sichtbar zu werden. Dann kommen mehr Leads gleichzeitig und zwischen der Zwischenbau, der Vertrieb ist abgegeben. Ja. Aber so abgegeben, wo wir gleich noch drauf eingehen, dass es sehr, sehr gut funktioniert. Und das Produkt hinten raus ist auch noch überzeugender, was das Marketing und den Vertrieb leichter macht, weil er da so viel Zeit reinstecken kann.
Genau, jetzt habe ich fast den Marketing-Aspekt vergessen, weil mittlerweile ist es so, Jonathan kann entwickeln und zu seiner Entwicklung entsteht das Marketing. Weil alles, was wir für unsere Kunden machen, produzieren, Folien etc., können wir direkt auch für unser internes Marketing bzw. externes Marketing auch nutzen. Und deswegen habe ich es gerade fast vergessen zu erwähnen, das geht miteinander einher. Also er entwickelt stetig und kann zu diesen Entwicklungen den Content drehen. Also entwickelt er sozusagen stetig durch.
Okay, dann wird der Content ja auch wieder besser, weil das Produkt ist besser, hat sich mehr reingefuchst, dann hat er wieder andere Botschaften. Diese Botschaften sind wieder größere Aha-Momente für die Zielgruppe. Mhm. Und so entsteht quasi so ein wundervoller, nennen wir es mal Engelskreislauf, businesstechnisch, der für mehr Umsatz sorgt und gleichzeitig aber auch dafür, dass Jonathan sich auch auf die Sachen fokussieren kann, die er wirklich auch mag. Ne? Das ist, kommt ja noch mit dazu. Meistens ist man ja als Coach, als Experte verliebt eher in sein Produkt und nicht so in die Verkaufsgespräche.
Ja, absolut. Also er hat es irgendwann geliebt, aber so ist Jonathan. Warum hat er es geliebt? Aufgrund der Erkenntnisse, die er daraus dann für die Produktentwicklung ziehen konnte. Aber die meisten lieben es nicht.
Ich fühl's. Also es ist nicht so, dass man sagt, ich werde jetzt Unternehmer, damit ich ganz viele Verkaufsgespräche führen kann. Das ist ja nicht, dass man will ja eigentlich sein Wissen weitergeben und Leuten helfen und so weiter.
Ja.
Jetzt haben wir aber sehr gesprochen über den Business-Aspekt. Wir können auch noch mal kurz auf den persönlichen Aspekt eingehen, was es eigentlich im Privatleben heißt. Weil auch das ist für Unternehmer wichtig. Ne? Habe ich mehr Zeit im Privatleben dadurch? Wie wirkt sich's da aus?
Mindestens genauso positiv, weil du hast dein Kalender frei. Also das Einzige, was Jonathans Kalender damals geblockt hat, waren diese Closing-Call-Termine, also Strategiegespräche, die Live-Calls mit unseren Kunden. Das waren so die zwei, ich sag mal, fixen Terminblöcke, die im Kalender waren. Die sind ja jetzt alle weg, außer die Live-Calls, die finden immer noch statt. Es ist uns auch besonders wichtig, dass man eben immer noch die Nähe auch zu Jonathan hat, der entwickelt. Aber ansonsten ist sein Kalender frei. Das heißt, er kann sich selbst einteilen, wann macht er was. Und durch die mehr gewonnene Zeit hat er auch viel mehr Zeit für private Belange. Dass er dann sagt, seine Genie-Zone oder seine Lieblingszeiten sind immer vormittags. Vormittags macht er sein Handy aus und entwickelt. Bis zum Nachmittag, dann hat er ein bisschen Coaching-Zeitpunkt und abends hat er Freizeit. Natürlich nicht immer, das muss man auch sagen. Wir wollen ja auch weiterentwickeln. Wir können durch die mehr gewonnene Zeit auch neue Sachen zur Verfügung stellen. Aber er hat die freie Zeiteinteilung, auch wieder Privates zu machen. Und dadurch, dass er keine Termine hat, kann er auch von überall arbeiten. Das heißt, wenn er einfach mal sagt, ich gehe jetzt 2 Wochen zu meiner Familie, ja gut, dann ist er bei seiner Familie. Weil es ist egal, was in seinem Hintergrund ist. So, er hat ja keine fixen Termine mehr als solche.
Ja, verstehe ich. Und was ja auch hinzukommt, man kann auch besser supporten. Jetzt, wenn man noch nicht so ein riesiges Team hat und den Support im Endeffekt selber macht, dass man Fragen beantwortet per WhatsApp. Das ist ja bei euch auch so, dass man sehr, sehr schnell eine Antwort bekommt, auch von Jonathan selber.
Ja.
Und das liegt ja sicherlich auch daran. Dann kann er nicht antworten, wenn er in einem Call ist, in einem Closing Call ist, aber er kann natürlich antworten, nachdem er fertig ist mit Entwickeln und sich die Zeit jetzt dafür nimmt, weil er keinen Termin hat. Ne? Also okay, ich verstehe total, warum es sich lohnt, das zu machen.
Ja.
Und ich verstehe auch, ab wann es sich lohnt. Jetzt ist natürlich die Frage, naja, okay, wie macht man das Ganze denn? Also wenn man bislang alles selber gemacht hat, wie sind die ersten Schritte? Wo finde ich einen guten Vertriebler? Was sollte der erstmal machen? Wie geht's da los?
Ja, also ich bin der ganz klaren Ansicht, dass man grundsätzlich jeden im Vertrieb anstellen kann, der eine Lernbereitschaft hat, also der sich entwickeln möchte, der sagt, ich möchte weitermachen, ich möchte neue Dinge lernen und erstmal kommunikationsfähig ist. Das sind eigentlich die einzigen 2 Bedingungen, die ich an einen Vertriebler stelle, plus, dass er unsere Werte vertritt. Das ist mir auch immer wichtig und das ist auch generell wichtig, wenn es um Mitarbeiterführung geht, die Person muss zu den eigenen Werten passen. Ob die Person vorher Vertriebserfahrung gemacht hat oder nicht, ist mir weitestgehend egal. Ich finde es sogar eher schlecht, wenn schon Vertriebserfahrung da ist.
Woran liegt das?
Es gibt im Vertrieb ganz, ganz viele verschiedene Methoden, Praktiken. Und die einen verkaufen lieber mit Druck, die anderen haben lieber irgendwelche Einwandbehandlungstechniken. Und die anderen kennen schon System XY von Vertriebscoach XY. Und so ein System aus dem Menschen zu bekommen und ein neues System anzueignen, ist wesentlich schwieriger, als ein neues System der Person beizubringen. Es ist kein Ausschlusskriterium für mich, aber ich bin immer wesentlich entspannter, wenn ich weiß, die Person, die ist kommunikationsfähig stark, die will sich entwickeln und außerdem hat sie unsere Werte, unsere Firmenwerte, als eine Person, die eben schon aus einem anderen Vertrieb kommt. Neben Kriterien hier sind die Person, die im Vertrieb arbeitet, hat auch schon Gehaltsvorstellungen, die einfach wirklich utopisch sind. Weil man das bei Vertriebscoaches natürlich immer gut verkauft bekommt, dass man Umsatz XY macht, wenn man bei denen das Coaching bucht. Und dementsprechend kommen sie dann natürlich auch mit Gehaltsvorstellungen zu einem. Das machen die Leute, die noch nie im Vertrieb waren, nicht. So, so viel zu den Kriterien, wer kann im Vertrieb starten. Bei mir oder bei uns startet jeder im Opening. Also Opening heißt bei uns, Personen im Follow-up erreichen, kältere Leads erreichen und einfach generell die Leute für ein Qualifizierungsgespräch terminieren. Dafür haben sie ein Skript, Dafür haben sie ein paar Methoden, die sie bei uns lernen. Und darin startet jeder. Egal, wie gut oder wie kommunikativ er ist. Weil ich möchte, dass ein Vertriebler alle drei Stufen unseres Vertriebs mag. Und schätzt vor allen Dingen. Das heißt, die starten alle dort und kriegen Voraussetzungen, in die nächsten Stufen aufzusteigen. Genau, so viel zum Start. Was war die dritte Frage? Da gab es noch eine.
Wir können auch gerne noch mal kurz auf den Start eingehen, weil was ich sehr, sehr spannend fand, dass du gesagt hast, ist es dir lieber, derjenige hat noch gar keine Vertriebserfahrung, weil die größte Angst, die ich hätte wahrscheinlich, wenn ich einen Vertriebler einstelle, ist, dass ich sage, der kann das halt nicht. Ja. Und jetzt habe ich da die Leads und dann macht er meine ganzen Leads kaputt und hätte ich selber gemacht, dann hätte ich da Abschlüsse gemacht. Das ist ja eigentlich das, was wahrscheinlich die meisten denken. Und das, was du sagst, ist, na, und ich würde jetzt denken, okay, ich brauche so einen richtig, richtig krassen, vertriebserfahrenen Typen. Und du sagst genau das Gegenteil. Was du eigentlich hier sagst, ist, naja, er braucht ein paar Basics. Er muss ein bisschen er muss eine gewisse Kommunikationsfähigkeit haben.
Definitiv.
Okay, da gibt's ja viele Leute, die das haben. Er muss lernbereit sein. Ja, okay, gibt's auch viele Leute. Und er muss die Werte teilen. Das muss man halt schauen. Ja. Aber die meisten Menschen haben ungefähr die gleichen Werte, würde ich jetzt mal sagen. Also es gibt jetzt wenige Leute, die sagen, ja, Lug und Betrug ist mein größter Wert, sondern die meisten haben halt.
Im Vertrieb habe ich einiges erlebt, aber grundsätzlich haben die meisten das, ja.
Ja. Das heißt, das ist ja erstmal gar nicht so schwer zu finden, jetzt auf den ersten Blick. Und dann sagst du, es ist sogar gut, weil jetzt kann ich mir einen Vertriebler so von Anfang an bauen, der muss nichts umlernen. Es ist eigentlich ganz interessant, wenn man, stell dir vor, du spielst schon lange Tennis und du hältst den Schläger falsch, ne? Und es ist viel, viel schwieriger für einen Trainer, dir umzugewöhnen, neu Tennis zu spielen. Es fühlt sich einfach hölzern an. Es fühlt sich gar nicht richtig an, als halt von Anfang an jemanden zu zeigen, so hältst du den Schläger und so lernt er das direkt. Und so ist es dann hier quasi auch.
Ja, und wenn wir die Tennis-Situation mal weiterstricken, hat die Person mit dem falschen Halten des Schlägers schon Spiele gewonnen, ist es noch viel schwerer.
Weil sie auch noch überzeugt ist, aber für mich klappt das so.
Ja.
Ja, okay. Okay, sehr, sehr interessant, weil deine Kernaussage ist ja, es geht gar nicht so um die Person, es geht darum, dass er das System einfach nur umsetzen kann. Und dafür braucht es nur ein paar Basics. Aber es ist eigentlich das System, was am Ende den Unterschied macht und nicht jetzt der Verkäufer selbst. Ja. Der Verkäufer muss das System anwenden.
Ganz genau. Wenn das System steht, kann es nahezu, wie gesagt, es gibt die Ausnahmen, es gibt Leute, die haben nicht dieselben Werte, die sind nicht so kommunikationsstark. Und es gibt auch sehr introvertierte Personen, die ich jetzt auch nicht im Vertrieb sehen würde. Aber ansonsten kann das jeder, meiner Meinung nach.
Mhm.
Genau.
Habt ihr auch da Quereinsteiger in eurem Vertrieb oder was haben die da vorgemacht, dass man vielleicht mal so ein bisschen Einblick bekommt?
Ich habe, glaube ich, also wir sind aktuell ungefähr zu siebt im Vertrieb. Also wir haben fünf Personen, die im Vertrieb sozusagen arbeiten, plus mich. Also sechs, nicht sieben.
Du zählst doppelt natürlich.
Ich zähle doppelt. Und ich glaube, zwei haben zuvor im Vertrieb gearbeitet für ein halbes Jahr. Alles andere sind Quereinsteiger, inklusive mir. Also ich bin auch komplett Quereinsteigerin. Ich habe nie was mit Vertrieb am Hut gehabt und ich würde bis heute sagen, dass ich Vertrieb nicht mag. Oder jetzt mittlerweile mögen gelernt habe, aber nie gemocht habe. Und auch sehr froh bin, wenn es komplett von meinen Schultern ist. Aber ansonsten hat noch nie jemand Vertrieb gemacht in meinem Vertriebsteam.
Und wie haben sich die Zahlen entwickelt, nachdem der Vertrieb abgegeben wurde dann?
Viel positiver. Also dadurch, dass ich Manpower hatte, die hinten dran telefonieren, habe ich natürlich von der Quantität her mehr Termine. Und dadurch, dass ich die Qualität sozusagen sicherstelle, weil ich ja die Skripte, Systeme und die Prozesse dahinter zur Verfügung stelle, sind auch die Abschlussquoten, wie eben schon kurz angedeutet, verdoppelt, teilweise monatlich verdreifacht worden. Und wir haben auch einen viel konstanteren Leadstrom plus ein Follow-up-System dahinter, dass Personen, die vielleicht seit 3 Jahren von uns nicht kontaktiert wurden, jetzt regelmäßig kontaktiert wurden. Und es ist wirklich stark zu beobachten, was wir aus diesen ganz alten Leads mittlerweile machen können. Und dafür hätte ich nie Zeit gehabt. Also ich und Jonathan haben nur Inbound-Anfragen behandelt. Das sind ja jetzt alles Personen, die sind irgendwo mal bei uns, haben was angefordert, haben sich ein Video angesehen, haben was kommentiert. Die werden gerade angerufen und konvertiert. Die werden zu Kunden. Das hätten wir beide nie gemacht.
Interessant. Wir können auch noch mal eingehen ein bisschen auf deine persönliche Geschichte an dem Punkt, weil daran sieht man eigentlich, dass das System auch für den Erfolg sorgen kann, weil du kommst auch gar nicht aus dem Vertrieb, sondern du bist eigentlich Juristin.
Genau. Also ich bin als Juristin in das Unternehmen gekommen, aber nicht als Juristin eingestellt worden, sondern ursprünglich war ich als Business Development Managerin hier bei Logic Lemon und hatte überhaupt keine Ahnung, was ich tue. Also weder vom Business Development, siehst du, jetzt habe ich nicht mal das richtig ausgesprochen, noch von Vertrieb. Das Einzige, was ich damals gut konnte, war zu erkennen, an welchen Stellen es gerade ziemlich schief läuft. Weil ich selbst privat sehr durchstrukturiert bin. Mein Studium, also wer schon das Jurastudium sich mal angeschaut hat, der weiß, dass da sehr viel Eigeninitiative, Struktur gefragt. Das habe ich alles damals durch das Studium lernen dürfen und konnte es dann als Business Development Managerin gut einbinden. Außerdem mag ich Zahlen, Daten, Fakten und konnte dann relativ schnell feststellen, hier läuft einiges ganz schön schief. Also hier kommen keine Abschlüsse zustande, die Vertriebsmitarbeiter haben keine Struktur, demnach auch überhaupt keine Zahlen, die sie anbieten können. Und eigentlich läuft alles schief. Dann habe ich angefangen, Sachen einzuführen bei uns intern. Also dass ich dann einfach mal getrackt habe, wie viel wird wirklich gecallt, wie viel Umsatz generiert sich daraus. Und habe dann relativ schnell festgestellt, also das, was ich auf dem PC sehe aus dem System, stimmt nicht mit dem überein, was ich hier gerade tracke. Und dann haben wir relativ schnell gesagt, wir müssen was ändern. Es müssen neue Systeme her. Ich habe versucht, Mitarbeiter umzustrukturieren. Deswegen auch diese knallharte Aussage, ich will lieber Quereinsteiger. Weil ich habe gemerkt, es ist nahezu unmöglich. Wenn eine Person an etwas gewöhnt ist und du machst eine Umstellung, dann nimmt die das nicht an. Mhm. Egal, was du tust. Und es liegt nicht an der Person, sondern es liegt ganz einzig und allein an der Person, die zuvor das System beigebracht hat. Dementsprechend haben wir uns an der Stelle von einigen Mitarbeitern getrennt und gesagt, wir bauen das Ganze jetzt nochmal von null an auf. Und da kam ich ins Spiel. Also ich habe jegliche den gesamten Berufsweg eines Vertrieblers durchgearbeitet, Skripte entwickelt, Prozesse entwickelt, Zahlen, Daten, Fakten ausgewertet und dann geschaut, hey, was bedingt hier eigentlich was? Die meisten sagen immer, es liegt im Closing, der Closer, der schließt nicht ab. Das habe ich hinterfragt, ist es das wirklich? Liegt es vielleicht einfach am Opener oder am Setter? Also alles durchdacht, alles selbst mitgemacht, validiert, und die Prozesse verschriftlicht, Systeme geschaffen und dann habe ich gesagt, jetzt kann ich einstellen.
Das heißt, du hast das System aufgebaut, das neue, über das wir gleich noch sprechen, und hast es dann selbst auch getestet und das als jemand, die nie mit Vertrieb zu tun hatte. Und wie haben sich die Zahlen dann entwickelt? Ich meine, was hast du zum Beispiel dann selbst geclosed?
Mittlerweile verantworte ich ungefähr 1,5 Millionen Euro für das Unternehmen. Ich glaube, davon ist fast 1 Million allein aus dem Closing entstanden und das mache ich seit weniger als 1,5 Jahr. Also komplett closen. Mhm. Und das, also es klingt nach einer sehr hohen Zahl und für mich ist es das auch. Also ich bin an dem Punkt auch ganz froh, weil ich ja von mir selbst sage, dass ich nicht die geborene Vertrieblerin bin. Aber dadurch, dass ich es geschafft habe, kann ich sicher sagen, so kann es mein Team das auch schaffen.
Ja, okay. Das heißt, jetzt hast du das dann abgegeben. Und wo sind jetzt in diesem System, in diesem Vertriebssystem, also das, was nochmal kurz zusammenfassen, an dem Punkt ist wirklich die Kernaussage, es braucht ein paar Basics, die ein Vertriebler mitbringen muss, aber es sind nur Basics und ansonsten kann dieser Vertriebler ein richtig, richtig guter Mitarbeiter sein, wenn er das richtige System an die Hand bekommt.
Ja.
Und über dieses System wollen wir jetzt sprechen. Was sind, dass wir es vielleicht mal durchgehen, die Hebel in diesem System?
Was ich ganz kurz vielleicht noch anmerken möchte, ist, als ich zu Logic Lemon kam, waren die Abschlussquoten grundsätzlich okay. Also es war jetzt nicht so, als wäre die Firma vor dem Ausgestanden. also es schien von außen, als würde alles gut laufen. Das ist für mich ganz wichtig zu erwähnen, weil viele sagen, mein Vertrieb läuft gut. Also sie sagen immer, wieso was ändern? Es läuft doch gut. Durch die Änderungen konnten wir erst feststellen, wie viel Potenzial eigentlich da ist. Ist für mich nochmal ganz wichtig zu sagen, weil viele das eben nicht sehen. Und bevor wir in das System einsteigen und sagen, warum es gut ist, ist das vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen.
Können wir auch gerne noch ganz kurz darauf eingehen, weil was heißt eigentlich für die meisten Leute, dass es gut läuft, dass sie eine gewisse Abschlussquote zum Beispiel haben? Was weiß ich, wir haben 60% oder wer sagt das hauptsächlich?
Hauptsächlich sagen das Leute, die sich immer, also ich würde sagen, wenn sie davon ausgehen, dass sie jetzt genug haben. Also klingt, ist auch sehr vage formuliert, aber meistens sind es Einzelunternehmer, die gerade so eben an 10.000, 15.000, 20.000 Euro monatlich machen, damit natürlich gut über die Runden kommen, aber das Potenzial nach mehr gar nicht sehen, weil ihre Zeit ja so eingeengt ist. Ich glaube, so würde ich es beschreiben.
Ja, ich kann es gut nachvollziehen, tatsächlich. Man hat meistens irgendwie so diese Wunschvorstellung, was weiß ich, wenn ich 15 oder 20 mache im Monat, dann läuft mein Leben ja eigentlich ganz gut. Aber ja, man hat nur noch nicht für zwei Dinge oft das Verständnis, kann man auch nachvollziehen, dass man das nicht hat. Punkt Nummer eins ist, es kann sich schnell was ändern. Wir haben es ja jetzt zum Beispiel auch, die wirtschaftliche Lage wird schlechter, es kommt vielleicht irgendwas Neues auf den Markt und alles wird dadurch irgendwie schwerer für einen.
Ja.
Und auf einmal macht man nicht mehr diese 20, vielleicht macht man nicht mehr diese 15 und man fällt eigentlich wieder zurück in diese Stufe, aus der man immer rauskommen wollte.
Genau deswegen war es mir gerade so wichtig, das zu sagen, weil meistens melden sich die Leute bei mir, wenn sie gerade fallen. Also wenn sie merken, fuck, die 10, 15k, 20k, die mache ich nicht mehr. Aber ich habe auch keine Ahnung, wie es angehen soll.
Ja.
Und genau an diesem Zeitpunkt, da melden sie sich. Aber da ist es eigentlich schon zu spät. Weil wenn das Geld nicht mehr fließt, dann ist es auch schwierig zu investieren in Mitarbeiter. Was sie wenigsten verstehen, ist, dass ein Investment in einen Vertriebsmitarbeiter sich eigentlich immer auszahlt. Sie warten und warten und warten, bis sie in die Notlage kommen, wo sie sich faktisch, rein wirtschaftlich betrachtet, wirklich keinen Vertrieb da mehr leisten können. Deswegen auch der Appell, auch wenn es gut zu laufen scheint, sollte man immer den Skalierungseffekt im Kopf behalten. Deswegen war mir das an der Stelle auch so wichtig.
Ja, ich habe gestern, lustig oder vorgestern im Zug hierher sogar eine Folge darüber gehört von einem sehr bekannten Business-Trainer, sage ich jetzt mal, der auch gesagt hat, also als ich damals angefangen habe, habe ich zuerst eine persönliche Assistentin eingestellt, obwohl ich mir das noch gar nicht leisten konnte eigentlich. Aber ich habe es gemacht, weil ich wusste, daraus habe ich so viel mehr Zeit. Das hole ich locker wieder rein. Und eigentlich ist es beim Vertriebler auch so, selbst an dem Punkt, wo man sagt, ja, eigentlich könnte ich ihn mir jetzt nicht leisten. Das ist wahrscheinlich sogar der wichtigste Punkt, ihn zu haben.
Ja.
Weil er bringt einem ja Geld mit dem System, was wir jetzt gleich durchgehen.
Absolut. Also genau das ist es. Ja, und also ist jetzt vielleicht nicht ganz, ganz positiv, aber in der Regel bringt ein Vertriebler immer was, wenn er anfängt zu telefonieren. Und wenn er nur Follow-ups macht von verlorenen Calls, einer beißt an. Immer.
Ja.
Und ich habe noch nie eine andere Erfahrung gemacht. Und wenn da jetzt das System, was wir gleich vorstellen, hinter steckt, also der nicht einfach nur random anruft, sondern wirklich mit einem konkreten System, mit Skripten, mit Prozessen, dann rentiert der sich nach maximal 2 Monaten auf sein Jahresgehalt. Also man hat ihn schon bezahlt für ein Jahr mit ein, zwei Closes, ein, zwei Abschlüssen, die man macht. Und alles, was dann in dem Jahr passiert, ist Gewinn für das Unternehmen und für einen selbst.
Das gibt total Sinn, was du sagst. Das ist ja eigentlich alleine schon durch das Gesetz der Zahl so, wenn diese Basics gegeben sind, dass der nicht ein komplettes Kommunikationswrack ist, sage ich mal, und man dieses System anwendet. Man muss ja nur mal überlegen, was bringt einem eigentlich ein einziger Kunde an Geld? Was ist der Wert?
Ja.
Und bei den meisten Leuten, die ein hochpreisiges Angebot haben, wenn man dann noch überlegt, dass ja auch hin und wieder mal Upsells dazukommen, sagen wir mal, der ist einer mal 2.500 wert. Das ist noch nicht mal viel. So, 2.500, also dann müsste der jetzt, weiß ich nicht, 2 pro Monat machen. Wenn ein Kunde 5.000 wert ist, einen.
Ja.
Und der ruft ja jeden Tag zig Leute an, was man selber gar nicht könnte, wenn man noch was anderes in seinem Leben machen will. Also alleine da merkt man schon, es ist eigentlich total unlogisch, es nicht zu machen.
Absolut, ja.
Ja, gut, dass du nochmal drauf eingegangen bist. Ich glaube, jetzt sind die Leute noch spannender, ja. Wie schaut dieses System jetzt aus? Weil ja, spätestens jetzt muss man eigentlich begriffen haben, okay, also es ist eigentlich fatal, es nicht zu machen.
Ja, also ich hoffe es, weil ich sehe es viel zu häufig. Ich würde sagen, 60% der Fälle von Personen, die sich bei mir melden, ist es zu spät. Also es ist nie zu spät. Man kriegt das schon hin, gerade mit dem System dahinter. Aber das kostet. Und vor allen Dingen kostet es jegliche mentale Kraft und Nächte, weil man zerbricht sich den Kopf. Genau, und da sollten wir natürlich nicht hinkommen. Also stellen wir jetzt das System vor, mit dem es gut funktioniert.
Ich möchte noch einen Satz dazu sagen.
Gerne.
Weil vielleicht entdecken sich manche Leute darin wieder, wenn man mal in einer Situation, weil ich war das am Anfang der Businesszeit, dass man schon Euros zählt. Weil man hat vielleicht nicht so den Background, vielleicht ist man jung, als man angefangen hat. Dann hat man immer diesen kleinen Trigger hinten im Kopf. Da muss nur, sagen wir mal so, man ist in einer Situation, wo man halbwegs gut leben kann. Diese Ich-bin-zufrieden-Situation. Ich bin zufrieden, ja, wenn es so bleibt. Ich habe die 15, vielleicht die 20. Da bleibt vielleicht die Hälfte übrig. Vielleicht ein bisschen mehr vor Steuern. Also man sieht schon, so viel ist das dann gar nicht mehr. Aber okay, passt alles. Aber dann kommt eine WhatsApp. Hey, ich wollte mal fragen, können wir die Zusammenarbeit pausieren? Oder hey, diesen Monat kann ich es nicht bezahlen. Oder ja, ich wollte jetzt in andere Sachen investieren. Was auch immer es ist. Und dann kommt wieder dieser kleine Trigger hinten, dieses Shit. Wenn das jetzt noch 2 machen, falle ich wieder in die Situation, in der ich ja immer Euronen gezählt habe. Und das ist echt eine ätzende Situation. Also dieses, ich fühle mich an sich sicher, aber dann auf einmal kommt was und kann da 2, 3 Sachen auf einmal passieren. Haben wir alle schon erlebt. Und dann ist man wieder in dieser, ich bin eigentlich Level 1 Unternehmersituation. Und ja, ich finde, das ist eigentlich das Hauptargument, das nicht zu haben, sondern zu sagen, wenn da so eine WhatsApp kommt, tut sich bei mir hinten im Kopf gar nichts. Ja gut, ist einer weg. Ich weiß, da telefoniert jemand. Erstens, es macht mir eh nichts aus, weil der hat mir die letzten Monate schon mehr gebracht. Zweitens, der bringt mir wieder jemand Neues.
Ja.
Was soll's? So, ich weiß, da kommt wieder jemand. Das lässt einen schlafen.
Definitiv. Personen brauchen Vertrauen. Personen brauchen viele Touchpoints. Und wenn du sie selbst nicht irgendwie schaffen kannst, dann schafft es ein Mitarbeiter von dir, indem er ein paar Mal anruft.
Ja. Jetzt gehen wir wirklich aufs System.
Jetzt gehen wir
aufs
System.
Die Leute ganz lange dahin geführt. Jetzt, das machen wir so. Was sind die größten Hebel?
Die größten Hebel sind ein listenbasiertes Telefonieren. Also, dass der Vertriebler nicht mehr bestimmt, wen er anruft, sondern du als Geschäftsführer, der am besten weiß, wer warme Leads sind, wer am meisten Vertrauen hat, vorgibt, wer angerufen wird. Und die Person letzten Endes nur noch auf, ich rufe jetzt an, geht. Das ist eines der Punkte.
Okay, gehen wir kurz vielleicht auf den Punkt ein.
Ja.
Was hier eigentlich entsteht, ist, ich melde mich schon bei denjenigen, wo ich eine größere Chance habe, dass sie ja sagen.
Ja.
Und das kennt, glaube ich, jeder selber. Man weiß, ich habe jetzt auch mal so eine Liste erstellt, ja, nachdem du mir das gesagt hast. Und man weiß wirklich ganz genau, bei dem könnte es gut sein. Das fühlt man richtig, wenn man diese Liste macht. Man kann richtig überlegen, okay, wenn ich den jetzt anrufen würde, da hätte ich, glaube ich, eine gute Chance. Und bei dem hätte ich schon gar keinen Bock anzurufen, weil ich weiß ganz genau, der ist gerade nicht so weit. Ja. Das ist eigentlich sehr, sehr spannend. Man hat da ein mega gutes Gefühl für.
Ja, wichtig, du als Geschäftsführer schon. Dein Bauchgefühl ist in der Regel das Richtige. Wenn du ein bisschen Zielgruppenkenntnis hast, wovon ich bei dir sehr stark ausgehe.
Hoffentlich.
Das Bauchgefühl eines Vertrieblers ist nicht gut, weil der kann es nicht wissen. Da ist das Wissen, was man über Jahre angesammelt hat, extrem wichtig. Der legt sich Aufgaben, weil die Person hat irgendwann gesagt, im Juni starten wir. Und dann ruft er die Person an, die gesagt hat, dass sie im Juni startet, ohne zu wissen, es war vielleicht nur ein Vorwand. Also dein Bauchgefühl überzeugt, das Bauchgefühl des Vertrieblers nicht.
Das ist spannend. Das sollte ich eben als Geschäftsführer auf jeden Fall selber machen, als Inhaber.
Ja. Mhm. das musst du einmal machen. Also du musst einmal klar strukturiert für dich festlegen, was sind wirklich warme, interessante Leads. Du hast ein Paradebeispiel mit dir. Du hast mir gesagt, du hast jetzt einige Leads sortiert und du hast jetzt eigentlich so vier Gruppen, die potenziell interessant sein können. Und Gruppe 1 und 2, das ist meine Zielgruppe. Mhm. Damit hast du die Priorisierung schon vorgegeben. Dein Vertriebler, der hoffentlich bald anfängt zu callen, der wird nicht Gruppe 3 und 4 anrufen, weil du ihm sagst, hier sind die zwei Gruppen, die müssen angerufen werden. Hätte diese Person die gesamte Liste, dann würde sie quer anrufen, mit Leuten aus 4 reden, die vielleicht gar nicht Zielgruppe sind oder noch nicht Hauptzielgruppe sind, dort einen Termin legen, deinen Kalender blockieren, weil die Closings machst du ja erstmal selbst. Mhm. Und du würdest wieder, oder es wird sich wieder anfühlen wie Zeitverschwendung. Wenn du jetzt aber sagst, hey, hier ist Gruppe 1 und 2 und die rufst du bitte an, hier ist die Priorität festgelegt, dann hast du genau deine Zielgruppe in deinen Closing Calls.
Ja, und das finde ich das Geniale daran, weil auch der Vertriebler selber hat ja mehr Spaß daran, wenn er Termine legen kann und nicht, wenn er ständig mit Leuten spricht, die sagen, ja, nee, lass mich in Ruhe. Und das vermeidet man ja. Ich versuche echt immer da so auch Parallelen zum Dating-Leben zu finden, weil das ist es einfach so, ja, da kann man es sehen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Daran kann man es gut festmachen.
Also, keine Ahnung, stell dir vor, du bist auf einer Online-Dating-Plattform und Leute haben dich geliked. Dann ist klar, die haben schon Interesse an dir. Natürlich ist mit denen leichter zu schreiben und sich zu treffen, als mit jemandem, den du anschreibst von dir aus, wo du gar keine Ahnung hast, ob der überhaupt Interesse an dir hat.
Ja.
Und das ist auch viel, viel angenehmer, wenn die andere Person schon Grundinteresse hat. Und hier ist es auch so.
Absolut.
Okay, das heißt im Endeffekt, der erste Hebel ist listenbasiert, anzurufen. Ich setze mich einmal als Geschäftsführer da irgendwie hin und dann, ich muss wahrscheinlich ein paar Kriterien beachten.
Also du musst Kriterien beachten und sie müssen eben festgelegt sein. Also viele sagen mir, ach, der Lead wurde jetzt schon 5-mal angerufen, ich mache den auf unqualifiziert. Ich sag, der Lead wurde 5-mal angerufen, man hat 5-mal mit dem gesprochen, jetzt fehlen noch 2-mal und der wird Kunde. Es gibt wirklich Leute, die nehmen nach 5 Anrufen die Kunden auf unqualifiziert. Warum? Du hast doch du hast den nicht 5-mal zur selben Zeit angerufen. Du hast den vielleicht 5-mal angerufen und nicht überzeugen können. Aber trotzdem hat er 5-mal gesehen, deine Nummer ist auf dem Display. Gerade diese Leute, warum nimmst du sie runter? Das sind einfach so Kriterien, die wichtig sind, die man beachtet. Wie oft wurde angerufen bisher? Wie viele Touchpoints hatte man mit dieser Person? War sie vielleicht schon vorher in Coachings? Kannst du das irgendwie nachvollziehen? Das sind alles Kriterien, die man mit einfließen lassen kann und je nachdem priorisiert. Und dadurch entsteht eine komplette Liste. Und es gibt keine Aufgaben. Die meisten arbeiten nach Aufgaben. Der hat gesagt, ich soll mich dann melden. Und dann geht er nicht dran. Und dann hast du keine Alternative. Deswegen Kriterien, super wichtig. Die legst du als Geschäftsführer fest. Und dementsprechend entstellt sich die Liste.
Und da hat man auch blinde Flecken übrigens, wenn man es dann ganz alleine macht. Ist mir aufgefallen. Genau das, was du gerade... Man hat selbst halt Glaubenssätze im Kopf über einzelne Leute da. Wie zum Beispiel, ja, aber da habe ich mich schon 5-mal gemeldet.
Ja.
Und man denkt dann, wenn man sich 5-mal meldet, dann hat der bestimmt keine Lust einfach. Aber genau das könnte die Basis sein, dass es beim 6., 7. Mal klappt. Die meisten, glaube ich, brauchen auch 8 bis 12 Follow-ups, habe ich mal eine Statistik gehört.
Wir rufen Leute an, die wir schon 49-mal angerufen haben. Ist lustig, ich bin letztens mit einem Kunden durchgegangen, die Spalte an Anrufversuchen. Von unseren Kunden. Also ich kann ja bei unseren Kunden nachvollziehen, wie oft wurden die angerufen, bevor die Kunde geworden sind. Da sind manche bei, die haben wir 60-mal angerufen.
60-mal?
Da hätten Leute nach 5-mal raussortiert. Die zahlen uns mittlerweile sehr hohe Beträge dafür, dass sie mit uns arbeiten können. Also weil sie einfach schon mittlerweile seit 5 Jahren Kunde bei uns sind. Und deswegen sage ich immer, dass eine Metrik zu bestimmen, da habe ich jetzt schon so oft angerufen, ist falsch. Wenn die Person nicht sagt, ich will nicht arbeiten, wieso sollte man, also ich will nicht mit euch arbeiten, auf gar keinen Fall, meldet euch nie wieder und löscht mich aus der Datenbank. Wieso sollte ich dann aufhören, da anzurufen?
Ich habe da eine Erfahrung auch gemacht als jemand, der akquiriert werden soll. Und zwar, ich sage jetzt nicht, wer es ist, aber man erkennt das ja an dem Ort, aus dem angerufen wird.
Ja.
Man weiß ja, wo manche Leute hocken. Also es gibt ein paar Städte, die sind bekannt für gewisse Personen im Markt. Und ich weiß einfach ganz genau dann anhand der Nummer, ah ja, das ist jetzt wieder das Vertriebssystem von dem.
Ja.
Und ich glaube wirklich, eine Person hat mich 100-mal locker schon angerufen. Ich bin 100-mal nicht rangegangen. Aber ich weiß, was die anbieten. Und wenn ich diesen Schmerz habe, weiß ich garantiert heute schon, werde ich rangehen.
Ja.
Aber nur, weil die halt auch nach 100-mal mich noch anrufen. Und ich bin halt so jemand, ich gehe da nicht hin. Weil ich halt genau weiß, wer das ist und ich will das jetzt gerade vielleicht nicht.
Ja.
Aber sobald ich dieses Problem habe, werde ich rangehen. Und das zeigt eigentlich genau das, was du gerade beschrieben hast. Und davon gibt es wahrscheinlich noch ein paar Kriterien, auf die wir jetzt nicht genauer eingehen.
Absolut. Also es gibt viele Kriterien. Man sollte sich auch nicht verzetteln, also dass man zu viele Kriterien festlegt. Aber wie gesagt, als Geschäftsführer weiß man das am besten. Und wenn man es nicht gut weiß, dann schreibt man mir und ich helfe ein bisschen.
Ja, kann ich bestätigen. Vielleicht noch eine Sache zu dem Punkt, sagt nicht jemand, weil das können viele einwenden hier, so nach 60 anrufen, sag mal, geht's euch noch gut? Ich rufe mich 60 mal an, ich telefoniere mit meiner Frau nicht mal so oft. Das ist ja das, was wahrscheinlich jetzt viele einwenden würden an der Stelle. Kann ich doch nicht
also,
machen.
Also habe ich noch nie gehört, also weil letzten Endes gerade, also wir sind ja im B2B, so im B2B, wie viele Anrufe kriegt man am Tag? Also wie viele kalte Anrufe kriege ich am Tag? Vielleicht 10, 12 auf jeden Fall. Also ich merke mir nicht die Nummern. Das schon mal vorweg. Also die Leute, die merken nicht mal, dass sie 60 Mal angerufen werden, wenn man nicht regelmäßig die Nummer wechselt. Also das ist natürlich auch ein Trick, den wir regelmäßig machen. Das ist der eine Punkt. Und wenn das mal jemand sagt, dann sage ich, stimmt, das ist der 60. Anruf. Ich finde immer noch, dass wir dir super helfen können. Lass uns miteinander sprechen. Jetzt bist du schon drangegangen. 5 Minuten hast du gewiss Zeit. Let's go. Das ist das Schlimmste, was passiert. Und wie gesagt, wenn mir dann jemand sagt, ey, jetzt hört auf, mich anzurufen, löscht meine Sachen aus dem System. Okay, selbst dann. 2 Monate Wiedervorlage in meinem Fall. Aber man kriegt schon deutlich zu hören, was die Person gegenüber möchte und nicht möchte. Und bevor man das nicht hört, warum treffe ich eine Entscheidung für die Person?
Ja, absolut gutes Argument.
Ja.
Was du gerade gesagt hast mit ja, ich finde aber immer noch, wir sollten zusammenarbeiten oder es kann auch sein, ich rufe sie 60 Mal an, weil ich einfach so überzeugt bin, dass ich ihnen helfen kann. Ich würde es mir selber vorwerfen, wenn ich nicht ein 61. Mal anrufe. Ich weiß genau, ich weiß, dass das ihnen hilft. Das ist ja wahrscheinlich schon so ein Teil des Systems, nämlich welche Worte nutze ich. Ne?
Ja, genau. Gute Überleitung zum nächsten Punkt.
Ja. Hebel 2.
Hebel 2. Skripte und Einwandbehandlung ist so der zweite Hebel. Ich bin der Meinung, im Opening und im Setting braucht es ein klares Skript. Natürlich werden jetzt einige einwenden, dann nimmst du die Individualität deiner Mitarbeiter und dann können die nichts einbringen und können nicht spontan auf Situationen reagieren. Aber das ist nicht richtig. Unsere Skripte sind so strukturiert, dass sie in egal welchem Case funktionieren. Manchmal hören wir, ist da KI gerade am Telefon? Nicht, weil es so KI-basiert sich anhört, sondern weil die einfach auf jegliche Frage eine Antwort geben können. Also es ist nicht so, als wüssten sie es nicht. Weil ich weiß ja, wie die Zielgruppe tickt. Ich weiß, wann kann welche Frage kommen und das ist im Skript eingebaut. Alle Fragen. Also wenn jetzt jemand fragt, wo wohne ich, dann können sie vielleicht nicht antworten. Es wäre auch nicht so schlau, es zu sagen, aus Datenschutzgründen. Aber ansonsten alles, was mit dem Produkt, mit den Terminen etc. zu tun hat, ist in dem Skript festgehalten. Und tatsächlich ist es nahezu Wort für Wort Skript. Weil einzelne Worte, die von einem Vertriebler verändert werden, können dazu führen, dass die Stattfindungsquote, und das ist bei uns passiert, deswegen kann ich so klar sagen, von 70% von CCs, die stattfinden, auf 30% fallen. Weil der Vertriebsmitarbeiter sich gedacht hat, das formuliere ich jetzt anders.
Krass.
Das ist wirklich krass. Also ich habe selbst nicht geglaubt, dass es der Grund ist. Ich habe mir jegliche andere Situation angeguckt. Ich habe geguckt, wie ist die Marktlage? ist das Skript veraltet? Bin ich im Closing nicht hinterher? Hätte ich 5 Minuten vorher in den Call kommen müssen? Aber der Fehler war in der Umsetzung des Vertrieblers von meinem Skript. Der hat einfach was geändert. Und dann kam die Person nicht mehr. Und es war auffällig, dass es bei diesem einen Mitarbeiter passiert ist.
Hast du ein Beispiel vielleicht für eine Formulierung, dass man sehen kann, welche Nuancen einen riesen Unterschied machen können?
Ja. Ich überlege, also ich hätte mehrere Beispiele. Ich suche das Beste raus. Wir hatten einen Direktentscheidungsframe. Das heißt, wir haben darauf gepocht, der Person zu sagen, wenn du in den Call kommst, dann musst du eine Entscheidung treffen. Also es ist jetzt nicht wortwörtlich so, aber das war der Frame, den wir eingebaut haben. Mhm. Jetzt sind wir sehr bekannt dafür, dass wir nicht so druckmachend sind. Also dass wir niemanden dazu zwingen, eine Entscheidung zu treffen, zumindest nicht in einem direkten Satz. Also ich sage dir jetzt nicht, du musst heute eine Entscheidung treffen, ob wir noch enger zusammenarbeiten, sondern ich lasse das komplett raus. Ich überzeuge mit Argumenten. So, ich könnte dich jetzt überzeugen für eine engere Zusammenarbeit, aber ich fordere nicht vorher ein, dass es eine direkte Entscheidung ist. Mhm. Kurzzeitig haben wir das eingebaut. Jetzt sind wir bekannt dafür, dass wir das nicht machen. Dann haben wir es eingebaut und aufgrund dieses Einbauen ist es komplett gesunken, dass die Leute nicht mehr in den Closing Call kamen, weil sie dachten, scheiße, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich weiß nicht mal, was die machen, weil das verraten wir ja kaum im Setting. Ja. Ich weiß nicht mal, was die machen. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich habe das jetzt zugesagt. Ich erscheine nicht, weil dann geht es mir besser. Dann halte ich mein Versprechen.
Das heißt, im Endeffekt habt ihr durch diese kleine Formulierung beim Setting für Misstrauen auch gesorgt. Weil das, was ihr außen dargestellt habt, nicht konkurrent war dann mit dieser Kleinigkeit, ja, in dem Setting Call und du dir gesagt, okay, was wird denn dann noch nicht Konkurrenz sein? Fälschlicherweise gedacht so, aber das ist das, was eigentlich daraus entstanden ist. So eine Kleinigkeit kann einen riesen Unterschied machen. Das ist eigentlich krass.
Genau, und das war, ich glaube, ein Satz. So ein Satz, der komplett zu einer extrem schlechten Stattfindungsquote geführt hat. Und es ist nur ein Beispiel. Also man könnte das jetzt weiterführen, alleine wenn die Begrüßung nicht gut läuft. Wenn man jetzt den falschen Namen nennt. Alleine das kann ja schon schieflaufen. CRM ist nicht ordentlich gepflegt, da steht ein falscher Name, zack, hast du die Person verloren. Also es sind Nuancen, die geändert werden vom Vertriebler. Und schon hast du den Lead verloren, zumindest für den Moment.
Und das ist ja auch das Argument für mit Skript das Ganze zu machen. Weil ich verstehe jeden, ich bin ja auch ein eher freiheitsliebender Mensch und auch gerade was Kommunikation betrifft. Ich verstehe jeden, der sagt, ich will aber dann ganz natürlich ich sein. Kann man ja auch sagen. Und man kann ja auch seine Natürlichkeit in das Skript mit reinbringen, kommt ja auch noch mit dazu. Aber wenn man kein Skript hat, dann muss man halt mit weniger Erfolg leben. Ist halt einfach dann so. Weil diese Worte sind ja getestet. Das ist ja nur eine Aneinanderreihung von bestimmten Worten in der richtigen Reihenfolge, die am Ende Kommunikation ausmacht und den Erfolg von Kommunikation. Das ist eigentlich die Definition davon. Warum sollte ich diese Worte denn dann verändern, wenn eine bestimmte Wortaneinanderreihung schon funktioniert?
Ganz genau. Also das ist es. Wenn ich, und glaub mir, meine Vertriebsmitarbeiter diskutieren regelmäßig über dieses Skript. Und vor allen Dingen zu Beginn fühlen die sich manchmal gar nicht wohl in dem, was sie sagen, aber nur, weil sie nicht verstehen, was das für Auswirkungen haben kann. Deswegen habe ich manchmal gesagt, ey, dann änder es in deinem Stil. Ich kann dir jetzt schon sagen, diese Zahl wird nach unten gehen. Und es ist passiert. In jedem Fall. Wenn ich merke, das ist ein guter Vorschlag, weil letzten Endes sind sie in der Situation näher daran, also an den Opening Calls. Die mache ich ja nicht mehr. Und ich merke, diese Beschwerde kommt mehrfach. Dann kann es gut an dem Skript liegen und dann muss es überarbeitet werden. Aber grundsätzlich funktioniert das Skript genauso. Und es funktioniert sogar, wenn zwei Leute parallel telefonieren. Also ich habe mal mit einem Vertriebler telefoniert. Er hat angefangen, ich habe das Gespräch weitergeführt. Er war männlich, ich war weiblich. Nur nach Skript. Und ich habe einen Termin gelegt. Obwohl eigentlich da gerade ein Mann und dann eine Frau gesprochen hat. Weil das Skript eben nicht, also du überzeugst in dem Moment nicht als Person, sondern du überzeugst von dem, was wir anzubieten haben. Und das sollte das Ziel sein.
Okay, sehr, sehr gut erklärt. Jetzt hast du die ganze Zeit auch gesprochen über Opening, Setting, Closing.
Ja.
Gängige Begriffe bei uns natürlich im Markt. Trotzdem, vielleicht kennt sie nicht jeder, vielleicht sagst du ganz kurz, was ist.
Ja.
Welches Ziel verfolgt wird jeweils.
Genau, das Opening, das ist so der Gesprächsöffner. Also immer dann, wenn eine Person irgendwie Interesse gezeigt hat und es muss auch nur ein Klick auf einen Leadmagneten sein oder ein Kommentar unter einem Video oder man hat sich mal auf einer Messe getroffen, dann wird der angerufen und einfach mal geopened, also im Sinne von, hey, YouTube, Reichweite, Steigerung, neue Kunden über YouTube, klingt das erstmal interessant für dich? Nach Skript. das ist Opening. Also wir öffnen ein Gespräch. Vom Opening geht es dann ins Setting. Das ist die Qualifizierung. Also können wir überhaupt helfen? Weil natürlich können wir mit unserem Aufwand nicht jedem helfen. Und gleichzeitig ist die Person vielleicht auch gar nicht bereit, von sich aus mit uns zu arbeiten, weil es finanziell nicht passt, weil es zeitlich gerade nicht passt. Und dafür ist das Qualifizierungsgespräch da. Also passt es für beide Seiten. Und das Closing ist dann das eigentliche Beratungsgespräch, wo die Dienstleistung erklärt wird, wo es dann auch in Richtung Verkauf gehen soll. Und genau, das sind so die drei Stufen.
Also Opening, um nochmal ganz kurz darauf einzugehen, heißt, ich rufe aber Leute an, eben listenbasiert, mit denen ich schon irgendwie mal Kontakt hatte. Beziehungsweise das macht dann der Vertriebler.
Genau, in unserem Fall.
Ja.
Also in unserem Fall macht es der Opener. Es geht, aber Opening ist auch wie kalter Quise.
Es kann auch jemand sein, der noch nie von mir gehört hat oder von meiner Firma noch nie gehört hat. Okay, warum wird dann nicht dort gleich der Closing Call vereinbart? Warum gibt es, also ja, Muss ja dann am Ende des Gesprächs irgendwann sein, ja, dann lass uns doch mal nochmal telefonieren und dann nochmal. Also ich sag's jetzt extra so plump.
Ja.
Warum macht man das nicht einfach in einem?
Weil so ein Closing Call, da nimmst du dir ja als Closer, Closing-Strategiegespräch, nimmst du dir als Closer wirklich 60 bis 90 Minuten im Durchschnitt Zeit, dein Produkt vorzustellen. 60 bis 90 Minuten sind sehr viel Zeit. So, davon schaffst du vielleicht 4-5 am Tag und dann bist du durch. Also ist dein Kopf einfach durch, blatt. Und wenn die Person vorher nicht qualifiziert wurde, also wenn die Person überhaupt nicht geeignet wäre für eine Zusammenarbeit, dann hast du 60 bis 90 Minuten für eine Person aufgewendet, bei der eigentlich von Anfang an klar gewesen ist, mit der wirst du kein Closing, also keinen Abschluss erzielen. Und deswegen nimmt man eben in die Mitte das Setting. Das ist ein Grund. Ein anderer Grund ist, wenn ich jetzt 3 Minuten dir sage, auf mehr Reichweite, Kundengewinnung über YouTube, komm, lass uns 90 Minuten sprechen. Die Zeit nimmt sich auch keiner, wenn die Person nicht selbst sehr sicher weiß, okay, grundsätzlich für mich interessant, für mich passend. Die sagen, das passt für mich, dann höre ich es mir doch mal an. Also diese Zeitsteigerung ist sehr bewusst eingebaut.
Warum macht man nicht Opening und Setting zusammen?
Dasselbe Argument. Ob man jetzt 3 Minuten mit jemandem spricht oder 15, ist ein enormer Unterschied. Also eine Person mal anzurufen und zu sagen, ist das grundsätzlich interessant? Das dauert sehr kurz, also in der Regel 2-3 Minuten. Eine Person durchzuqualifizieren ist was, dauert so 15, bei manchen 30 Minuten. Und ist auch ein enormer Zeitfaktor. Und deswegen fragt man erstmal nach, ist das denn interessant? Wenn es nicht interessant ist, wieso sollte ich ein Setting hinterher schieben? Oftmals bauen wir das auch ein, wenn wir im Opening sind, dass wir fragen, 15 Minuten, passen sie dir jetzt direkt? Weil dann habe ich die Zustimmung zu den 15 Minuten, dann kann ich die anschließen. Wenn sie nicht passen, oder die Person sagt, ich muss in 10 Minuten weg, du kein Problem, dann lass uns einen Termin finden, wo wir 15 Minuten Zeit haben. Das ist so ein bisschen der Background.
Okay, verstehe. Also im Endeffekt, Opening heißt wirklich nur feststellen, hat jemand überhaupt grundsätzlich Interesse?
Ja.
Sagt einer nicht komplett von Anfang an nein. Setting heißt dann rausfinden, macht, würde es eventuell Sinn machen? Also haben wir überhaupt eine Grundlage, um zu schauen, ob es Sinn macht?
Ja.
Und Closing heißt dann, jetzt wird es wirklich vorgestellt, und bestenfalls kommt man zusammen und arbeitet dann zusammen. Gut, also das ist ja auch einer der Hebel dann wahrscheinlich in diesem System, diese 3 Schritte zu haben.
Oh ja, definitiv.
Wenn ich jetzt einen Vertriebler habe, kann der Opening und Setting machen oder brauche ich für jeden wirklich einen einzelnen?
Also bei mir oder bei uns startet jeder im Opening und kann sich dann hochqualifizieren zum Setter und zum Closer. Aber jeder macht trotzdem jede Aufgabe. Also wenn jetzt jemand im Setting sozusagen aufgestiegen ist und der hat wirklich den ganzen Tag Settings, dann muss der keine Openings machen. Aber solange sein Kalender nicht voll ist mit Settings, macht er auch Openings. Und genauso im Closing. Hat er einen Closing-Call, dann vielleicht noch 5 Termine, aber trotzdem zwischendurch Zeit, dann macht er das Opening. Und das eben, weil alle 3 Positionen gleichwertig gewertschätzt werden müssen. Es ist unabdingbar, weil sonst wird sich die Schuld hin und her geschoben und man muss natürlich auch eine Teamkultur aufrechterhalten.
Aber was ist mit denen, die wir ja auch hier ein bisschen adressieren, die jetzt ihren ersten Vertriebler einstellen? Da macht ihr dann Opening und Setting?
Ja, also ich sag immer trotzdem, also mit den meisten Kunden, mit denen ich eben das Vertriebssystem aufbaue, sage ich immer, lass sie bitte trotzdem erst im Opening starten, dass ich mir so 1, 2, 3 Stichproben mal anhören kann, wie das Opening geführt wird, bevor ins Setting eingestiegen wird. Die meisten kriegen das gut hin. Also die meisten Opener, die starten, die kriegen das Skript gut umgesetzt, weil sie es ja direkt haben und können dann auch direkt ins Setting starten.
Das Closing mache ich dann aber erstmal weiterhin selber als Inhaber.
Ja.
Wird dann aber auch irgendwann abgegeben. Kann ich das dann auch an den gleichen Vertriebler abgeben, der Opening und Setting schon gemacht hat, auch bei dem gleichen Lead?
Ja.
Das ist kein Problem.
Das ist kein Problem. Es ist alles nur so ein bisschen die Sache des Framings. Also was man im Setting ja macht, ist sozusagen ein Expertengespräch verkaufen. Wichtig ist, dass man sich dann selbst, also dass der Vertriebler sich auch selbst als Experten sieht. Damit er sagen kann, es ist ein Expertengespräch, ist übrigens mit mir. Wir sprechen dann Dienstag, ich freue mich drauf. Ich meine, ich habe ja selbst Settings gemacht bis vor jetzt fast 6 Monaten. So ein paar, noch die Inbound-Leads. Und dann habe ich auch das Gespräch mit mir verkauft. Und dann habe ich daraus einen Spaß gemacht. Ich gesagt, ja, dann hast du ein Expertengespräch. Ja, zufällig ist es mit mir. Super, freue ich mich drauf. Wird keiner sagen, oh, das ist jetzt der Setter. Der hat keine Ahnung davon.
Zumal man ja eigentlich lieber mit Menschen spricht, die man eh schon kennt. Also man freut sich ja eher, dass es die gleiche Person ist. Man hat ein bisschen Sympathie vielleicht schon aufgebaut.
Ja, ja, absolut.
Ja. Gut, verstehe ich. Wir hatten jetzt die 3 Hebel. Einmal listenbasiert anrufen. Wir hatten Skripte nehmen. Wir hatten diese 3 Schritte. Opening, Setting, Closing. Gibt es weitere Hebel oder sind das die wichtigsten?
Es gibt noch einen relativ großen Hebel, vielleicht noch ganz kurz zum Closing. Hier weichen wir ein bisschen von dem Skripten ab und geben eher ein Framework, weil hier ist natürlich wichtig, individuell drauf einzugehen. Das ist aber auch der Grund, warum ein Opener und Setter relativ lange braucht, ins Closing einzusteigen. Warum dauert es so lange? Weil es meistens länger dauert, dass der Geschäftsführer sich selbst ans Skript im Closing hält, also ans Framework. Bei mir hat es jetzt natürlich auch gedauert, dass ich ein halbes Jahr das Closing selbst gemacht und mittlerweile bilde ich 2 aus, die ins Closing aufsteigen, aber es ist natürlich nochmal eine größere Herausforderung für die Person. Aber auch überhaupt kein Problem, wenn das Framework steht und sie Opening und Setting gut durchgemacht haben. Das vielleicht noch kurz dazu.
Vielleicht auch noch ein Punkt dann von mir an der Stelle. Mein Gefühl ist, also so wird es jetzt bei mir sein, aber widersprich gerne, wenn das nicht auf die meisten Leute zutrifft, ich würde lieber Closing machen. Als Opening und Setting.
Ja.
Weil im Closing bin ich wieder viel, viel näher dran an dem, was ich hier eigentlich mache, nämlich ja irgendwie auch mein Produkt vorzustellen, irgendwie auch ein bisschen über das Thema zu sprechen, wo ich mich auskenne. Das andere sind ja sehr, sehr, ich will mal sagen, fast so maschinelle Vorgänge. Ne? Ich rufe da jemanden an, haben sie grundsätzlich Interesse, dann Setting, gehen wir Fragen durch, bla bla. Aber hier im dritten Schritt bin ich ja fast schon wieder so minimal, wie als wenn es eine Präsentation ist, sage ich jetzt einfach mal.
Ja.
Vereinfacht gesagt, natürlich.
Es trifft auf, ich würde sagen, 90% der Leute zu. Also ich würde sagen 100%, die lieber das Closing machen würden als Opening und Setting. Aber es gibt auch einige, die selbst das nicht gerne machen.
Ja,
genau.
Okay.
Ja, absolut. Und was natürlich cool ist, wenn man die Closing selbst macht, ist extrem viel Zielgruppenkenntnis. Also ich würde sagen, meine gesamte Zielgruppenkenntnis hat sich über die Closing Calls so extrem verstärkt, dass ich mittlerweile extrem viel dazu beitragen kann, dass sich das Produkt genau in die richtige Richtung entwickelt.
Ja, also im Endeffekt, weil wir haben ja ursprünglich gesagt, wir wollen mehr Umsatz und vor allem einen sichereren Umsatz schaffen mit dem allen, was wir hier haben. Also wir wollen nicht mehr, oh, mal ist ein Monat so, mal so, wir schauen dann die nächsten aus, sondern wirklich dadurch, dass da einfach eine Maschinerie läuft, kann man den Umsatz ungefähr planen.
Ja.
Es kommt mehr und er ist planbar. Das zweite ist ja die Zeitersparnis. Weil jetzt könnte man an der Stelle sagen, ja, ist ja gar keine Zeitersparnis, da muss ich ja so viele Closing Calls führen. Also erstmal Luxusproblem.
Ja.
Aber der Punkt ist ja, durch das System führe ich die Gespräche mit Leuten, die ja schon Interesse haben. Das heißt, jetzt ist die Zeit super investiert. Ich führe sie eben nicht mehr wie zuvor mit diesen Leuten, die halt jetzt vielleicht mal gerade so ein Gespräch wollen mit mir. Und dann kommt nichts bei rum.
Ist, ja.
Also so.
Ist genau richtig.
Okay, danke
richtig
schön.
Gut. Ja, hast du super gemacht. Wie immer.
Danke. Plus, es kommt hinzu, dass ich habe zwar kein Skript, aber ich habe einen Ablaufplan. Das heißt, die Quote im Closing wird dadurch auch nochmal höher werden.
Ja.
Okay. Bislang klingt schon alles sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Es klingt sehr gut, ja. Und es ist auch wirklich sehr gut. Also mit vielen Kunden ist das Erste, was ich mache, den ersten Vertriebsmitarbeiter mit aussuchen, auch mit ausbilden, weil das ist, also das mache ich gerne, weil ich dann weiß, hey, ich helfe, Erfolg zu verschaffen. Das heißt, das begleite ich gerne mit und ich würde sagen, nach 2 Monaten kriege ich immer ganz, ganz süße Dankesnachrichten und die ersten Erfolgsmeldungen, in der Regel nach 2 Wochen. Und dann, ja, du hattest recht. Ja, das und das ist natürlich schön.
Das magst du dann,
gell? Ja. Das mag ich dann. Das ist genau das, was ich brauche, nein. Also ist immer schön zu sehen, weil es unterschreibt es immer sozusagen, dass wir nicht monatelang ausbilden müssen und Gelder investieren müssen, ohne dass was bei rauskommt. Sondern dass das wirklich ab dem ersten Mitarbeiter direkt erfolgsversprechend ist.
Ja, schon stark. Jetzt gibt es noch einen 4. Hebel, aber den wollen wir natürlich nicht auslassen, weil wir haben ja versprochen, dass wir die ganz großen Hebel alle nennen.
Ja, mein Plan ist es, ungefähr in einem Jahr mein Vertriebsteam remote aufzustellen. Das kann ich, weil ich KPIs tracke. Ich track die mittlerweile sehr, sehr ausführlich, also KPIs, Key Performance Indikatoren. Ich kann genau nachvollziehen, welche Zahlen werden im Vertrieb erreicht, was führt zu welchen Abschlüssen, wer ist beteiligt an diesen Abschlüssen. Ich sehe also quasi Lifetime, was machen meine Mitarbeiter. Das ist jetzt klingt jetzt sehr ausgefuchst und es hat auch wirklich Zeit gekostet, das so akribisch zu machen. Aber KPIs sind eben Dinge, nach denen man entscheidet. Und es gibt einige wenige KPIs, die einfach wichtig sind, dass man die im Auge hat im Vertrieb. Mhm. Und das würde ich auch jedem direkt empfehlen, wenn er startet. Jetzt nicht so ein ausgeklügeltes System, dass ich das Lifetime sehe, sondern dass man einfach die wichtigsten Zahlen im Blick hat, damit eben auch geschaut werden kann, wo liegt der Fehler? Liegt der jetzt wirklich im Closing? Liegt der jetzt wirklich im Setting? Oder ist es vielleicht im Marketing? Also, dass da ein bisschen so eine Nachvollziehbarkeit geschaffen wird. Das ist für mich wichtig. Zu diesen KPIs gehört aber auch eine gewisse Nachschulung. Weil erst wenn ich erkennen kann, wo der Fehler ist, kann ich sagen, es ist jetzt wirklich das Vertriebsteam. Und dann sehe ich aber auch genau, wo das Vertriebsteam den Fehler gemacht hat und kann genau da nachschulen. Für mich ist es extrem wichtig, Nachschulungen anzubieten und nicht immer zu sagen, hier ist das Skript und das bleibt es für immer. Weil Menschen tendieren dazu, haben sie etwas 8, 10, 12 Mal gemacht, Dinge zu verändern oder zu denken, ich kenne das jetzt auswendig. Mhm. Und dann sind wir wieder dabei, bei dem anderen Problem. Also gibt es immer Nachschulungen, immer. Und die müssen nicht lang sein, sondern man muss immer nur wieder ins Gedächtnis rufen, hey, halt dich an dein Skript. Und das ist wichtig, weil siehst du hier die Zahlen, die haben sich verändert. Und es liegt nicht daran, dass die Leads jetzt plötzlich unqualifizierter sind, sondern es liegt daran, dass du dein Skript verändert hast. Genau. Und ein extra Hebel, der da für mich auch drunter fällt, ist, dass man regelmäßig über das Mindset mit seinen Mitarbeitern redet. Weil das ist extrem entscheidend und es wird für mich auch die größte, ich sag mal, Hürde sein, um in Remote umzustellen, dass ich das immer noch genauso gut abfangen kann wie vor Ort.
Ja, okay. Also KPIs sind im Endeffekt auch der Kontrollmechanismus hier.
Ja. Ja, weil wie eben schon gesagt, Gefühl ist das, was meistens täuscht. Weil, also alleine das Gefühl zu sagen, nach 6 Mal ist die Person genervt, ist falsch.
Ja.
Hast du konkrete KPIs, triffst du keine Gefühlsentscheidungen mehr, sondern Zahlen- und Daten- und faktenbasierte Entscheidungen. Und die sind, wenn man jetzt mal so auf sein Leben guckt, in der Regel die, die wirklich richtig sind. Im Vertrieb im Vertriebscontrolling haben Gefühle in der Regel Unrecht.
Du hast jetzt so viel gesagt, was ich erstens unfassbar interessant fand und auch unglaublich schlüssig. Alleine diese 4 Hebel ergeben für mich so viel Sinn, zu sagen, es gibt eben Skripte, es gibt diese 3 Calls, wir rufen die Leute an, von denen wir eh schon wissen, dass sie wärmer sind, und wir kontrollieren das Ganze mit den KPIs. Ist für mich ein so geschlossenes System, dass ich mir extrem gut vorstellen kann, wenn da ein Mitarbeiter kommt, ein neuer Vertriebler mit diesen grundlegenden Fähigkeiten, die wir besprochen haben, das kann absolut gut funktionieren. Was ist deiner Erfahrung nach möglich für jemanden, der vielleicht bislang so 15.000 im Monat macht? Wie schnell hat der welches Ergebnis in etwa?
Also nach 2 Monaten in der Regel ein Rekordmonat.
Nach also, 2 Monaten Rekordmonat?
Ja.
Also
das kann ich sehr sicher sagen. Also ich kann nie was versprechen. Ich bin Coach, müssen wir nicht drauf eingehen. Aber das ist das, was ich aus der Erfahrung, aus dem Arbeiten mit Kunden, die genau in dieser Situation stehen, rausfinde. Und das, also wir haben Sommerloch, ja. Die Leute klagen eigentlich darüber, dass keiner eine Kaufentscheidung trifft. Und die Kunden, mit denen ich das gerade einführe, sagen, ich habe gerade meinen Rekordmodus.
Was passiert dann erst, wenn nicht mehr Sommer ist?
Genau.
Krass.
Und gerade dann, wenn man es nie gemacht hat, ist es ein Riesenerfolgserlebnis. Weil die Leute sind ja alle da. Die sind alle heiß. Die müssen ja nur angerufen werden. Du hast sie ja liegen gelassen. Das heißt, die wurden lange nicht kontaktiert. Und vielleicht ist da jetzt der eine, der gerade deine Hilfe braucht, und du hast ihn einfach nicht kontaktiert. Das heißt, gerade am Anfang wird man sehr krasse Erfolgsmomente erleben.
Aber was ist, wenn jemand sagt, ich habe aber super wenige Leads bislang gesammelt. Ich habe alles, keine Ahnung, gemacht über Empfehlungen oder was auch immer.
Habe ich auch schon oft gehört, wenn man, also erstens, die Aussage stimmt in der Regel nicht. Wenn ich dann mal drum bitte, das alles aufzuschlüsseln, sind es meistens ziemlich viele.
Habe ich auch gemerkt. Ja, man unterschätzt es brutal. Ja. Das ist echt krass.
Man unterschätzt es zum einen. Und zum anderen, so ein Vertriebsmitarbeiter, der will Vertrieb machen. Ja? Zu Vertrieb machen gehört ja nicht nur in ein System zu gehen und zu callen, sondern ein Vertriebsmitarbeiter kann ja auch Leads scrollen. Also das ist ja noch eine viel unbeliebtere Tätigkeit von einem Geschäftsführer, auf einmal anzufangen zu gucken, wer passt in meine Zielgruppe, wen könnte ich anrufen. Das sind Dinge, die kann man seinem Vertriebsmitarbeiter geben. Weil ein Vertriebsmitarbeiter, der in ein Mann oder in ein kleines Team geht, dem ist bewusst, dass hier noch Entwicklung kommt. Deswegen ist mir auch wichtig, dass man Leute einstellt, die sich entwickeln wollen. Weil die sind bereit, die extra Meile zu gehen und sich selbst eine Liste zu ziehen. Weil letzten Endes profitieren sie ja auch daraus, wenn jemand ein Kunde wird.
Ja, okay. Na, sehr, sehr gut. Vielleicht noch eine wichtige Frage auch an der Stelle. Du redest so viel über Vertrieb. Logical Lemon ist, da habt ihr eigentlich so ein YouTube-Zeichen. Ich weiß nicht, ob man es sieht.
Ja.
Ihr seid, da steht jetzt dieser Fake-Zitronenbaum davor, aber eigentlich seid ihr YouTube-Experten. Könnte man ja sagen, okay, warum redest du jetzt auf einmal so hier von Vertrieb? Ich meine, an der Stelle müsste jemand schon gecheckt haben, dass du eine Menge Ahnung davon hast. Aber wie passt das jetzt direkt zusammen? Weil ich könnte ja auch hergehen und sagen, okay, danke für die Info. Ich setze das jetzt mit einem Spezialisten für Vertrieb, der nur das macht, oben. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Könnte man ja jetzt denken. Aber warum, sagst du, warum braucht es diese 2 Punkte dann eben?
Weil, also vielleicht hat man es schon öfter mitbekommen, Marketing und Vertrieb sollten in der Regel miteinander arbeiten. In vielen Firmen ist es leider so, dass sie gegeneinander arbeiten, ohne dass das aktiv mitbekommen wird, weil sich gegenseitig immer die Schuld zugewiesen wird. Hm. Läuft es im Vertrieb nicht, ist Marketing schuld, die Leads sind nicht mehr qualifiziert. Wenn die im Marketing Gas geben, sagen sie, ja, die Vertriebler kriegen das nicht hin, die sind alle zu blöd. Und es ist ungemein wichtig, dass man Marketing und Vertrieb gemeinsam betrachtet, in der Gänze betrachtet. Weil egal in welche Richtung es geht, beide Seiten müssen miteinander agieren. Deswegen haben wir auch in unserem Logo so schöne Zahnräder. Zahnräder funktionieren nur, wenn man ineinander, also wenn sie ineinander greifen. Und genauso ist es im Marketing und Vertrieb. Dein Marketing kann noch so gut sein. Also du kannst einen geilen YouTube-Kanal haben. Wenn dein Vertrieb hinten dran nicht funktioniert, dann bringt dir dieser Kanal neue Leads, die du aber nicht konvertierst. Und am Ende sind wir wieder schuld. YouTube hat ja nicht geklappt. Nein, es ist der Vertriebspart, der nicht geklappt hat.
Ja.
Und genauso andersrum. Du kannst ein Vertriebsass sein und du kannst schon 10 Coachings gemacht haben. Wenn vorher nichts Vertrauensschaffendes im Marketing da ist, dann kriegst du keine neuen Leads, die du konvertieren kannst. Und deswegen sehen wir das als eine Einheit, als ein gesamtes einheitliches System und zeigen eben auf, inwiefern Marketing und Vertrieb hier miteinander agieren, wo man auch Marketing-Videos im aktiven Vertriebsprozess einsetzen kann. Dazu haben Jonathan und ich auch die letzten Wochen ein paar Podcast-Folgen gemacht, weil es eben zueinander gehört. Es ist nichts, was man getrennt betrachten kann. Es wäre wie, wenn ich spiele Fußball, wenn mir jetzt jemand für die einen Trainer vorsetzt, der mich in der Defensive schult und ein anderer Trainer im Angriff und die beiden aber gar nicht miteinander übereinstimmen und ich versuche beides umzusetzen und beides wird nicht funktionieren.
Verstehe, das heißt, ein spezialisierter Vertriebstrainer könnte vielleicht einem noch, was weiß ich, eine Einwandbehandlungstechnik sagen. So, das könnte der, aber er hat keine Ahnung über das gesamte System. Das heißt, er weiß überhaupt nicht, okay, was passiert denn in den ganzen Schritten zuvor? Wie müssen da die vielleicht optimiert werden? Wo ist die Schnittstelle? Was muss da passieren? Also um bei deinem Beispiel zu bleiben, bei deinem Fußballbeispiel, das wäre ungefähr so, ich meine, es gibt auch einen Torwarttrainer.
Ja.
Aber der bringt einem halt bei, wie man dann die Paraden macht.
Ja.
Aber letzten Endes muss der Chefcoach sagen, hey, wir wollen, dass der Torwart, was weiß ich, einen Abstoß kurz spielt, einen Abstoß lang spielt, dass er höher steht, um Angriffe und Konter abzufangen. Das kann der Torwarttrainer niemals wissen, weil er nicht weiß, wie das ganze Spielsystem auszusehen hat.
Ja.
Und da ist im Endeffekt der Schatz begraben. Marketing und Vertrieb muss so zusammenlaufen und dann brauche ich natürlich auch eine Person, die einen Überblick über alles hat, wenn ich mich beraten lasse. Und zwar auch, wenn ich mich nur im Vertrieb erstmal beraten lassen will.
Ja.
Dann gehört das andere auch dazu.
Absolut. Also wir haben selbst den Fehler gemacht, das getrennt voneinander zu sehen eine Zeit lang. Und es hat katastrophale Auswirkungen gehabt. Nicht nur, was Zahlen, Daten, Fakten betrifft, was ja schon sehr schmerzlich ist, sondern auch, was meine gesamte Teamkultur betroffen hat. Also wir sind ein super geiles Team. Also das kann ich zu 100% sagen. Ich finde jeden einzelnen Mitarbeiter toll. Aber ich habe einen Keil zwischen die getrieben, indem ich die Dinge unterschiedlich voneinander betrachtet habe. Und diese Erkenntnis, also bei uns generell alles, was an unsere Kunden geht, ist alles, was wir erlebt und geproved und korrigiert haben. So, das ist alles aus Erfahrung entstanden und nicht aufgrund irgendwelcher Theorien, auch wenn Jonathan gerne Theorien mit einbezieht. Bei mir, es beruht auf Erfahrung und ich will nicht, dass andere diesen Fehler machen und sagen, hier fürs Vertriebsteam hole ich mir einen Vertriebscoach, fürs Marketingteam, das splitte ich nochmal auf. In Social Media gibt es jemanden und im YouTube und dann haben die aber nicht eine Linie. Und wieso sollten sie eine haben? Sie sind 3 unterschiedliche Anbieter.
Ja.
Und das ist der Grund, warum wir sagen, es bieten wir mit an. Nicht, weil ich sage, ich bin jahrelang erfahrene Vertrieblerin, die jetzt jegliche Einwandbehandlung an den Mann bringt, sondern weil ich das selbst durchlebt habe, meine Erfahrungen gemacht habe, meine Mitarbeiter eingestellt habe, die geschult habe und es jetzt gut läuft und ich das mittlerweile mit vielen Kunden mache.
Zumal, wenn man YouTube davor nutzt, das hat ja auch nochmal so einen riesigen Hebel, weil die Leute kommen schon mit so viel Wissen in die Calls, sie kommen schon mit Vertrauen in euch in die Calls, vielleicht sogar schon in sich selbst, weil das in Videos schon behandelt wurde. Also alleine dieses Zusammenspiel zwischen YouTube und dann diesem System im Vertrieb ist ja Gold wert.
Absolut. Also ich setze so oft YouTube-Videos im Vertrieb ein oder sage meinen Mitarbeitern, wann sie das einsetzen können. Weil, also wir hatten mal 90 Minuten Beratungsgespräche und ich tracke ja die Zeit und die ist mittlerweile auf eine Stunde runtergegangen. In der Regel, ne? Es gibt Ausnahmen. Aber das zeigt einfach, wie viel Vertrauen vorab geschaffen wurde. Und das ist nicht immer unbedingt aufgrund eines Opener-Calls passiert, sondern weil wir an der richtigen Stelle das richtige YouTube-Video rausgeschickt haben.
Und ein Drittel weniger Zeit heißt?
Noch viel mehr Zeit für alles andere.
Genau. Und zwar wieder für zum Beispiel die Videos, die die Zeit vielleicht langfristig noch mal ein bisschen runterfahren. Es ist wieder dieser Kreislauf, der dann entsteht.
Ja, also ich kriege oft die Frage, wie schraube ich die Zeit runter? Wie werden meine Settings auf 15 Minuten? Wie schaffst du das bei so vielen Fragen? Und dann kann ich sagen, ja, wir setzen halt Videos gezielt in unserem Vertriebsprozess ein. Also vor jedem Step, nach jedem Step ist halt ein YouTube-Video mit inkludiert.
Ja. Ich hatte vor kurzem eine Weisheitszahn-OP. Was kommt jetzt?
Das habe ich mitbekommen.
Und du weißt auch, was passiert ist.
Ja.
Ich habe ewig den nicht rausnehmen lassen. Und dann habe ich sehr gelitten, weil die OP war dann sehr, sehr kompliziert. Und es gab Nachblutungen und ich war im Krankenhaus und bla bla bla.
Also, ich habe mit deiner Mama geschrieben.
Ja.
So schlimm war es.
So schlimm war es sogar. Das heißt, was ich hier eigentlich sagen will, hätte ich das direkt gemacht, als die Not noch nicht so groß war, als der Zahn noch drin war, noch nicht durchgebrochen ist und das nicht alles sich entzündet hat, hätte ich es da gemacht, wo ich es für noch nicht notwendig gehalten hätte, weil es war ja noch kein so großer Schmerz da, hätte ich mir 2 bis 3 Wochen Erholungsphase, die ich dadurch hatte, gespart. Und das erzähle ich eigentlich aus dem Grund, weil wenn alle Leute, die das jetzt hier anschauen, sagen, ich habe verstanden, wenn ich einen Vertriebler einstelle, habe ich selber mehr Zeit, ich habe mehr Umsatz, ich habe planbareren Umsatz. Ich verstehe auch, dass es das System ist und nicht der Vertriebler selber. Ich weiß ganz genau dann auch, wie ich den finde, wenn ich zum Beispiel das mit euch zusammen mache. Ich verstehe, dass Marketing und Vertrieb zusammengehen muss. Ich habe das alles kapiert, was hier behandelt wurde. Ich verstehe, warum ich es auch mit euch machen sollte, weil ihr eben spezialisiert seid auf beides, weil ihr selbst diesen Weg durchlaufen habt und. Dann wird es Leute geben, die sagen, das mache ich irgendwann auch. So sind wir Menschen, das ist ja ganz natürlich.
Ja.
Was sind die Konsequenzen, nicht jetzt zu starten, so wie ich Leid erfahren habe, weil ich mir den Zahn nicht rechtzeitig habe rausmachen lassen?
Ja, Leid. Also man verschenkt Jahre im schlechtesten Fall an Unternehmenswachstum. Also das tut ja weh, wenn du in 2 Monaten deine Rekordmonate aufstellen kannst, weil du einen Mitarbeiter einstellst, der sich direkt nach dieser Zeit rentiert hat. Wenn du das, also wieso sollte man das nicht machen? Man verschenkt Jahre an Umsatz, oder Tage, Monate, Wochen an Umsatz, an Skalierung, an Unternehmensaufbau, an Frustrationsverlust, an, ich könnte die Liste noch weiterführen. Mhm. Es ist einfach nur schmerzhaft in jeglicher Hinsicht. Und es ist kein großes Investment, wenn es sich direkt auszahlt. Es dauert nicht lang, bis es sich auszahlt.
Ja.
Aber es wird sich auszahlen. Und bevor der Schmerz so groß wird wie bei dir, und der war wirklich groß, ich habe mir echt zeitweise große Sorgen gemacht, da sollte man anfangen. Direkt starten. Weil das ist das, was letzten Endes den Umsatz macht. Die Zeit erspart. Und so weiter.
Als du mir erzählt hast, das hat jetzt nichts mit Zahn zu tun, sondern als du mir erzählt hast, was ich liegen lasse an Umsatz und du mir das wirklich mal gesagt hast, weil ich dieses System nicht habe, boah, da ist echt, ich sag dir, in mir hat es gekocht, aber nicht, weil ich wütend war auf dich oder so, sondern ich war wütend auf mich selber, weil ich mir gedacht habe, wie dumm bin ich denn eigentlich, dass ich diese ganzen Sachen da nicht nutze, das liegt da alles schon parat. Und ich nutze das einfach nicht und ich könnte so viel mehr bereits zurückgelegt haben, zum Beispiel. Das hat mich richtig, ich dachte, das Wort darf ich jetzt nicht sagen, es hat mich genervt.
Also ja, also selbst wenn du sauer auf mich gewesen wärst, das nehme ich in Kauf. Das kann auch passieren, dass man mal sauer ist auf mich, weil ich einem vor den Kopf haue, was man da eigentlich liegen lässt. Aber wenn es den Effekt erzielt, da wirklich mal ins Handeln zu kommen, dann gerne. Und jeder, der sich jetzt identifiziert fühlt, ich hoffe, du merkst, wie viel Umsatz du liegen lässt.
Damit es nicht passiert, meine Empfehlung, unter diesem Video kann man mit euch in Kontakt treten. Sag du am besten, wie das funktioniert.
Genau. Also man kann sich natürlich direkt ein Gespräch bei uns buchen auf logicallemon.de/erstgespräch. Zusätzlich verlinke ich natürlich alle Social-Media-Plattformen und ich hau noch einen raus. Wenn ihr unser Setter-Skript haben möchtet, dann schreibt mir gerne direkt bei Instagram, LinkedIn oder Facebook. Alles wird unter dem Video zu finden sein.
Jetzt gibt es auch noch Geschenke hier zum Abschluss. Aileen, vielen Dank, dass du das alles so ausführlich erklärt hast. Ich habe mich in so vielen Punkten so wiedererkannt und alle Fragen wie, keine Ahnung, wie sorge ich denn dafür, dass keine Fluktuation entsteht beim Vertriebler? Soll der von zu Hause aus arbeiten oder im Büro? Oder wie finde ich den? Und wie genau ist denn jetzt das Skript? All das bekommt man bei euch. Also sich zumindest mal einen Termin zu buchen und das mal durchzugehen, kann bestimmt an der Stelle nicht schaden. Vielen, vielen Dank. Es war sehr, 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 sehr interessant, mit dir zu reden. Ausnahmsweise mal.
Ich wollte dir gerade danken für das tolle Interview und wie toll du es wieder geführt hast, aber danke.
Ja, okay.
Das war's schon wieder beim Logical Lemon Insider Podcast. Viel Spaß beim Umsetzen und Anwenden. Bis zur nächsten Folge.